Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Heute geht es weiter in unserer Themenreihe Freude und es geht um die Freude an Jesus. Und ich will die Predigt beginnen mit einer Gegenüberstellung von zwei reichen Menschen. Beide begegnen Jesus, doch ihre Reaktionen auf ihn könnten unterschiedlicher nicht sein. Dem ersten sind wir gerade schon in unserer Lesung begegnet. Es ist der sogenannte reiche Jüngling. Dass er jung ist, erfahren wir hier zwar nicht, sondern an anderer Stelle im Matthäusevangelium. Aber dieser wohlhabende junge Oberste kommt zu Jesus auf der Suche nach ewigem Leben. Und man könnte meinen, er ist auf der Zielgeraden, nur noch ein Schritt und er hat es. Doch am Ende steht der aufstrebende Reiche betrübt da. Statt Freude an Jesus, große Traurigkeit. Jesus hat ihn mit der falschen Liebe seines Herzens konfrontiert. Es ist sein Wohlstand und damit zusammenhängend wahrscheinlich sein Platz in der Gesellschaft. Sein Wohlstand hält ihn davon ab, Jesus mit ganzem Herzen nachzufolgen. Und Jesus lässt keinen Zweifel daran, dass es sich hier um eine Frage der Errettung handelt. Eine Frage des ewigen Lebens. Er sagt, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes kommen. Das hatte der junge Mann nicht erwartet. Statt Freude an Jesus ergreift ihn große Traurigkeit. Nur ein Kapitel weiter begegnet Jesus einem zweiten reichen Mann. Er heißt Zachäus, ist Zöllner. Und der Gegensatz zwischen dem reichen Zachäus und dem reichen Jüngling könnte größer nicht sein. Lesen wir gemeinsam die Verse aus Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Ich hoffe, ihr habt die Bibel noch offen. Lasst sie ruhig offen, denn wir werden noch ein, zwei Mal reinschauen. Also, Lukas 19. Und er ging hinein, Jesus ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberster der Zöllner und war reich. Und er wollte gern Jesus sehen und wissen, wer er wäre. Und es gelang ihm nicht wegen der Menschenmenge, denn er war klein von Gestalt. Deshalb lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als er an die Stelle kam, sah Jesus auf. Er blickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn mit Freuden auf. Als sie das sahen, murrten sie alle und sagten, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat hin und sagte zum Herrn, sieh Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zwei reiche Menschen also. Der eine steht betrübt da. Der andere ist vor Freude völlig aus dem Häuschen. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Obwohl sie beide reich sind, haben die zwei Männer ja völlig unterschiedliche Hintergründe. Der reiche junge Mann denkt so von sich. Hier heißt es, die Gebote habe ich alle gehalten, von meiner Jugend auf. Nach damaliger Auffassung hat er sich damit das ewige Leben schon verdient. Letztlich sucht er von Jesus nur die Bestätigung, dass er das ewige Leben sicher hat. Und auch wir können manchmal so denken, im Grunde bin ich ein guter Mensch. Was wir von Jesus erwarten, ist einfach nur, dass er uns zustimmt, zunickt und uns durchwinkt. Ja, hinein in sein Reich, wie könnte er uns auch nicht hineinlassen, wenn wir doch gut sind. Aber wenn wir so denken, dann sagt Jesus auch zu uns, dir fehlt noch was. Zachäus dagegen weiß genau, was ihm fehlt. Zachäus weiß, dass er ein Sünder von der richtig schlimmen Sorte ist. Er hat gemeinsame Sache mit den römischen Besatzern gemacht und sein eigenes jüdisches Volk hat er mit Zöllen ausgebeutet. Bei Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf und die Gesellschaft weiß genau, ein Sünder wie Zachäus hat keinen Platz am ewigen Leben im Reich Gottes. Garantiert. Und ganz Unrecht haben sie damit ja auch nicht. Aber am Ende läuft eben der vermeintlich gute Mensch betrübt davon. Der Zöllner dagegen, der Sünder, schäumt über
vor Freude.
Freude an Jesus beginnt damit, dass wir erkennen, wer wir sind. Ohne realistisches Bild von uns selbst werden wir keine Freude an Jesus entwickeln. Und dazu brauchen wir ein Bild, das auch unser Herz mit einschließt. Der reiche junge Mann dachte, dass es für das ewige Leben völlig ausreicht, wenn man sich an die Gebote hält. Aber Jesus zeigt uns hier, dass ein solcher Glaube seicht und kraftlos ist. Ein solcher Glaube ist seicht und kraftlos. Seicht, weil die Beziehung zu Gott oder wie hier zu Jesus kaum eine Rolle darin spielt. Er hält sich schließlich selber für würdig, ins Reich Gottes zu kommen. Er stellt sich selbst ins Zentrum. Wenn man so denkt, dann wird Jesus schnell zu wenig mehr als einem Lieferboten, der die gute Nachricht überbringt, ja, du bist gut. Und Gott wird, nein, er muss dich einfach hineinlassen ins ewige Leben. Gott muss überhaupt nichts. Er schuldet uns nichts. Und genau das hat Zachäus der Sünder aus seiner Situation erkannt. Bei ihm gibt es kein Heucheln, kein so tun, als ob er weiß, dass er unwürdig ist. Doch dieses tiefe Gefühl der Unwürdigkeit verändert seinen Blick auf die Begegnung mit Jesus. Er weiß, wer er selber ist. Doch seine Freude wird unfassbar groß, als er erfährt, erleben darf, dass Jesus ihn trotzdem liebt. Dass Jesus, der Jesus, überhaupt einen Blick auf ihn wirft, hätte er sich nie träumen lassen. Er wollte nur aus der Distanz von oben auf Jesus blicken. Aber dass Jesus ihm dann auch noch zuruft, Zachäus, steig schnell herab, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Unfassbar. Er kann sein Glück nicht glauben. Und so steigt Zachäus herab und nimmt Jesus mit Freuden auf. In der Zuwendung von Jesus zu ihm hin, einem unwürdigen Sünder, beginnt für Zachäus die Freude an Jesus. Für die guten Menschen ist es ein Skandal. Davon lesen wir in Vers 7. Dort heißt es, als sie das sahen, da murrten sie alle und sagen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Wenn Jesus einen Sünder rettet, dann werden die vermeintlich guten Menschen den Kopf drüber schütteln. Denn eigentlich hätten doch sie es verdient, oder? Für Zachäus ist derselbe Moment für sie unfassbar, genauso unfassbar. Und es ist der glücklichste Moment seines Lebens. Jesus bei ihm, davon wird er noch seinen Kindern und Kindeskindern erzählen. Auch für uns liegt der Anfang zu großer Freude an Jesus darin zu erkennen, wer wir sind. Und aus dieser Erkenntnis unserer Unwürdigkeit dann zu erfahren, dass Jesus uns trotzdem liebt und rettet. Vielleicht erinnerst du dich noch dran, als du zum ersten Mal verstanden hast, wie unwürdig du bist. Was für ein abstoßender Sünder. Und dann aus dieser Situation heraus zum ersten Mal wirklich die Liebe von Jesus für dich verspürt hast. Nicht als Liebe für einen liebenswerten Menschen, sondern genau das Gegenteil. Vielleicht erinnerst du dich noch an die große, unfassbare Freude, die damit einherging. Einer Freude, die der Heilige Geist in dir entfacht hat, denn nur er kann unser Herz so verändern, dass er uns die Freude schenkt. Dass er unser Herz mit dieser Freude erfüllt. Aber vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger her. Und die erste Freude ist verblasst. Und jetzt ist das Christsein so ein bisschen eine Last, wie eben für den reichen jungen Mann, der betrübt denkt, boah, ist einfach zu viel, ich kann das einfach nicht. Was du willst von mir, Jesus. Ich kann das nicht. Vielleicht bist du an diesem Punkt. Oder vielleicht warst du auch noch nie an diesem Punkt, wo du diese Freude verspürt hast. Und vielleicht ist es an der Zeit, zu beten, Jesus, füll mein Herz mit Freude an dir. Zum ersten Mal, aber eben vielleicht auch von Neuem. Jesus, füll mein Herz ganz frisch und neu mit Freude an dir. Und manchmal muss Jesus uns dann zuerst mehr von der Sündhaftigkeit unseres Herzens zeigen. Eben gerade so viel, wie wir ertragen können und wie wir für größere Freude an ihm brauchen. Zachäus jedenfalls verspürt in diesem Moment eine große, eine überwältigende Freude. Und Gottes Plan für diese Freude ist nicht, dass sie erlischt. Sicherlich wird sie sich verändern mit der Zeit, in der Breite und in der Tiefe, aber Gottes Plan für dein Leben ist nicht, dass du dich damit zufrieden gibst, dass du in der Vergangenheit irgendwann mal Freude verspürt hast. Und jetzt ist es nicht mehr als eine wehmütige Erinnerung. Sonst müsstest du dich durch das christliche Leben schleppen wie dieser reiche junge Mann, ohne Kraft und ohne Freude. Und leider leben so viele Christen. Gottes Plan für das Christsein ist, dass es ein Leben voller Freude ist, voller Freude an Jesus, Freude auch im Leid und auch in den dunklen Tälern unseres Lebens. Wie kommen wir dahin, zu dieser tiefen, wahren, kraftvollen Freude? Und die erste Antwort darauf ist, gib dich nicht damit zufrieden, dass du irgendwann mal Freude verspürt hast, sondern strebe jetzt nach Freude an Jesus. Als Christ bist du bei Jesus angekommen, aber bei Jesus ankommen heißt, nie genug von ihm bekommen zu können. Bei Jesus ankommen heißt nicht, dass die Freude dann irgendwann zurückbleibt, sondern dass es die Art von Sehnsucht in uns erweckt, die sich zum Beispiel am Anfang von Psalm 42 ausdrückt. Ich habe es hier vor mir, ihr könnt es auch aufschlagen, Psalm 42. Dort heißt es, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt. So sehnt sich meine Seele, Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Das christliche Leben kann nie genug bekommen von Gott. Es gibt sich nie zufrieden. Es sehnt sich nach mehr Freude an Jesus. Und wenn du diese Sehnsucht nach mehr Gott, nach mehr Jesus in dir verspürst, dann ist das der erste Schritt zu mehr Freude. Das ist eine gute Sehnsucht. Denn nach Gott streben heißt nach Freude streben. Das ist eine gute Unruhe, mit der Gott uns zeigt, dass mehr vor uns liegt. Denn wie leicht würden wir uns sonst zufrieden geben mit weltlichen Annehmlichkeiten? Wie leicht würden wir uns zufrieden geben mit der Erinnerung an eine vergangene Freude? Gott will uns immer noch größere Freude an Jesus schenken. Und das führt mich zu einem zweiten Punkt, wie wir diese tiefe, kraftvolle Freude finden können, nämlich finde Freude in der Erkenntnis von Jesus oder an Jesus. Mehr Freude finden wir, wenn wir alles daran setzen, Jesus immer tiefer und besser kennenzulernen. Die Freude der Errettung am Anfang ist der Anfang. Und manchmal können wir versucht sein zu denken, wir haben alles an Jesus entdeckt, was es zu entdecken gibt. Wir haben die Quelle dieser Freude schon ausgeschöpft und jetzt können oder müssen wir uns für unsere Freude wieder anderen Dingen zuwenden. Wir Menschen sind schnell gelangweilt. Aber Gott, der Vater, ist nicht von Jesus gelangweilt. Der Vater hat ewige Freude an seinem Sohn und diese Freude will Gott mit uns teilen. Gott will seine ewige Freude am Sohn mit uns teilen. An Jesus hat Gott seine Freude. Als Jesus getauft wird, da lesen wir am Anfang von Lukas, Kapitel 3, Vers 22, wie eine Stimme aus dem Himmel kommt, die sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen, an dir habe ich Freude. An Jesus hat Gott, der Vater, seine Freude. Und als Sohn weiß sich Jesus von ihm über alles geliebt. Es ist eine Liebe, die jede menschliche Vorstellungskraft übersteigt. In Gott ist eine Beziehung aus Freude und aus Liebe füreinander. Und wenn wir das weiterdenken, dann lesen wir zum Beispiel in Kolosser. Ich glaube, das ist die nächste Folie, du. Genau. Im Kolosser 1,16 lesen wir, es ist alles durch ihn und zu ihm hin, also für Jesus geschaffen. So sehr liebt der Vater den Sohn, dass die ganze Welt ein Geschenk der Liebe vom Vater an den Sohn ist. Das ist der nächste Punkt. Und wir sind Teil dieser Welt. Auch von uns heißt es, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Auch wir dürfen und auch wir sollen uns über Jesus freuen, so wie der Vater sich freut. Und die Liebe des Vaters am Sohn beginnt nicht erst mit der Taufe damals, sondern es ist eine ewige Sohn, eine ewige Freude, eine ewige Beziehung zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Und so entdecken wir mehr und mehr, je mehr wir über Jesus erkennen, umso mehr entdecken wir, wie wunderbar er ist, wie sehr er uns zum Staunen bringt. Und dann lesen wir weiter und wir entdecken in der Bibel, dass Jesus schon vor Beginn der Schöpfung als Wort Gottes beim Vater war. Die bekannten Worte am Anfang des Johannesevangeliums lauten, nächste Folie, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dort sehen wir, dass diese Freude, diese Liebe von Ewigkeit her Bestand hat. Und dann können wir weitergehen und im Hebräerbrief lesen. Da wird Jesus so beschrieben, er ist der Glanz von Gottes Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt das Weltall durch das Wort seiner Macht. Das ist dieser Jesus, der Zachäus dort begegnet. Und was diese Worte mitteilen, ist die ewige Freude Gottes des Vaters an seinem Sohn. Wir sollen staunen über Jesus. Wir sollen ihn bewundern und uns an ihm freuen mit der Freude des Vaters. Der Vater hat ewige Freude an seinem Sohn. Und diese Freude will Gott mit uns teilen. Und warum? Warum will Gott diese Freude mit uns teilen? Als Gott diese Welt für Gott geschaffen hat, und wie gesagt, wir sind Teil dieser Welt, da hat er sie mit einem bestimmten Ziel geschaffen. Und zwar dem Ziel, dass er seinem Sohn eine Gemeinschaft schenkt. Eine Gemeinschaft aus allen Völkern und Nationen schenkt, die sich an Jesus freut und ihn über alles liebt. Das ist Gottes Ziel. Und das Bild, das die Bibel uns dafür vor Augen macht, ist ein kosmisches Hochzeitsfest zwischen Jesus als Bräutigam und dieser Gemeinschaft als Braut. Kennt ihr ein Hochzeitsfest ohne Freude? Naja, wahrscheinlich ja. Aber das ist nicht die Hochzeit, die Jesus bevorsteht oder die uns bevorsteht. Gott will seine Freude mit uns teilen, weil wir zu seiner Braut gehören. Wir sind seine Braut. Und so wie der Vater seinen Sohn liebt, so soll auch die Gemeinde ihren Bräutigam Jesus lieben. Und genauso liebt auch Jesus die Gemeinde auf vollkommene Weise. Am Ende der Zeit wird Gott Braut und Bräutigam in einem kosmischen Hochzeitsfest zusammenführen. Und Jesus wird über seine Braut jubeln. Er wird über dich jubeln, weil du Teil seiner Braut bist. Er wird seinen Vater preisen für dich, denn wir sind Gottes Geschenk an Jesus, so wie Jesus Gottes Geschenk an uns ist. Man muss sich das vorstellen. Jesus freut sich über diesen unwürdigen, abstoßenden Sünder wie Zachäus mit ewiger Freude. Er war verloren, aber jetzt ist er gerettet und gehört zu seiner Braut. Und auch über dich, wenn du Jesus liebst, freut Jesus sich mit derselben ewigen Freude, wenn das kein Grund zur Freude ist. Wer sind wir?
Wie haben wir das verdient?
Aber hier geht es ja darum, Gott will seine Freude an Jesus mit uns teilen. So wie eine Braut sich über ihren Bräutigam freut. Und wie gesagt, so eine Hochzeit wird nur gelingen, wenn die Braut sich über ihren Bräutigam freut. Also lass dich überwältigen von dieser ewigen Freude an ihm. Denn Gott will sie dir schenken. Gott ist kein Gott, der diese Freude nur ganz sparsam austeilt. Er will dich mit großer Freude an ihm erfüllen. Und wenn Gott, der Vater, ewige Freude an Jesus haben kann, wie viel mehr wir, die wir durch ihn gerettet wurden? Bitte ihn um diese Freude und Gott wird sie dir schenken. Also was wir uns hier mit diesen Bibelstellen angeschaut haben, war nur ein ganz kleiner Einblick in die größere Freude, die Gott uns schenken will. Und vielleicht dachtest du einfach, boah, damit kann ich jetzt gerade gar nichts anfangen. Das ist okay. Das ist okay, das ist auch eine Erkenntnis. Jesus, Gott will dich mit Freude an Jesus erfüllen. Und das hier war nur ein kleiner Einstieg. Und je mehr wir von Jesus erkennen, je mehr diese Erkenntnis in unser Herz einsinkt und es verändert, umso mehr wird unser Leben von Freude erfüllt sein. Und wo wir diese Erkenntnis finden, das war Thema der letzten Woche, zur Erinnerung die Zusammenfassung von Psalm 1, glücklich der Mensch, der Freude hat am Wort Gottes und über sein Wort nachdenkt, bei Tag und bei Nacht. Warum finden wir dort im Wort Gottes wahres Glück? Weil Gott uns dort in seinem Wort Jesus offenbart, unseren Bräutigam, die Liebe unseres Lebens. Wo würden wir sonst hingehen, wenn wir dort unseren Bräutigam kennenlernen? Und wenn wir dort immer wieder auf jeder Seite und in jedem Kapitel Jesus entdecken, dann werden wir aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Und das ist nur ein Vorgeschmack der Freude, wenn wir Jesus am Ende von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Dann wird unsere Freude vollkommen sein. Danach dürstet die christliche Seele. Und das Wort ist der Wasserbach, der unsere Sehnsucht nach Jesus stillt und gleichzeitig verstärkt. Bis Jesus am Ende nur noch der Einzige ist, der dir wirklich Freude schenken kann. Denn je mehr Freude du an Jesus hast, umso weniger wird irgendeine andere Freude ins Gewicht fallen. Nichts sonst wird unser Herz springen lassen wie der Gedanke an Jesus. Nichts wird uns mehr zufriedenstellen als Jesus. Und nichts weniger als Jesus kann uns zufriedenstellen, wenn wir ihn besser und besser kennenlernen, wenn wir an dieser Freude arbeiten, sie wachsen lassen und uns mit Jesus beschäftigen. Zum Abschluss wollen wir uns gemeinsam anschauen, welchen Unterschied eine tiefe, überwältigende Freude an Jesus in unserem Leben macht. Wir haben gerade schon gehört, nichts weniger als Jesus kann uns zufriedenstellen. Und genau das ist auch der Unterschied zwischen dem reichen Jüngling und dem reichen Zachäus. Der junge Mann hat seine Freude nicht an Jesus, sondern an etwas Geringerem, an seinem Wohlstand. Es ist ein billiger Schatz. Sein Glaube ist seicht und kraftlos. Ganz anders dagegen Zachäus. Sein Herz hat Feuer gefangen für den, der sich ihm im Schmutz seiner Sünde völlig unerwartet, völlig unverdient zugewandt hat, in Liebe zugewandt hat. Mit dir muss ich Zeit verbringen. Und weil sein Herz Feuer gefangen hat, deshalb wird sein Leben zum Feuerwerk der Liebe für Jesus. Schaut euch den Unterschied in Zachäus Leben an. In Lukas Kapitel 19, wo er in Vers 8 sagt, Sieh, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Der reiche Jüngling wäre dazu nie imstande. Aber bei Jesus hat die Freude an Jesus alles umgekehrt. Der Schatz von Zachäus ist nun nicht mehr sein irdischer Schatz, sein irdischer Reichtum. Sein Schatz ist Jesus. Seine Liebe und Freude gelten Jesus. Und Jesus sagt, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Seht ihr, wo der Schatz und das Herz von Zachäus ist? Und seht ihr, wozu sein Reichtum, sein irdischer Reichtum nun da ist? Sein Reichtum ist das Mittel, um Jesus Freude zu bereiten. Sein Reichtum ist das Mittel, um einen Schatz im Himmel zu sammeln. Sein Reichtum wird zum Segen für andere. Sein Reichtum wird zur Wiedergutmachung, zur Versöhnung, zum Guten für Arme. Das ist es, was vor Gott zählt. Und das ist es, was für Zachäus zählt. Was gibt Zachäus die Kraft dazu? Es ist die Freude an Jesus. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Spruch aus Nehemia Kapitel 8, Vers 10. Am Anfang unserer Serie, dort heißt es, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Hier sehen wir die Kraft, die diese Freude in uns auslöst. Und wer weiß, vielleicht findet sich die Antwort auf die momentanen finanziellen Herausforderungen unserer Gemeinde genau hier. In den letzten Jahren haben wir vieles gewagt, was momentan noch in der Schwebe hält. Die dauerhafte Anstellung von Larry als drittem Pastor, der Bibel für alle Kurs mit der Übersetzungsarbeit von Wendler, wisst ihr vielleicht, ihr habt heute übrigens einen Flyer bekommen, oder unsere deutschsprachige Arbeit hier in der LEC, die noch zu zwei Dritteln aus Australien finanziert wird. Auch der Morgengottesdienstplatz aus allen Nähten, was bedeutet das für uns als Gemeinde? Vielleicht liegt die Antwort auf diese Herausforderung im Zachäus-Effekt, in größerer Freude an Jesus. Auch uns befähigt die größere Freude an Jesus dazu, dass wir unser Herz und damit unseren Blick abwenden von den geringeren Freuden und den billigen Schätzen dieser Welt. Reichtum oder was es auch sonst sein mag. Es gilt ja nicht nur für unseren Geldbeutel, sondern insgesamt für alle Begierden und Verlangen, die uns hier auf dieser Welt zur Sünde verleiten. Wir lieben das alles mit unserem Herzen, wir begehren es mit unserem Willen und am Ende finden wir auch immer eine Begründung, mit der wir es rechtfertigen können. Wenn Gott nicht der Schatz unseres Herzens ist, dann können wir das Christsein vielleicht schon mit unserem Verstand begriffen haben und ihm auch intellektuell zustimmen. Und trotzdem bleibt ohne Freude an Jesus unser Glaube seicht und kraftlos. Denn unser Herz, das alles Handeln antreibt, hat den Blick auf ganz andere Schätze geworfen. Und unser Verstand wird rechtfertigen, dass wir unsere Zeit, unser Geld und alle Ressourcen, die wir sonst noch so haben, da hinein investieren, in diese billigen Schätze. Übrigens hat Thomas Cranmer, der englische Reformator, diese Erkenntnis in einem Satz zusammengefasst. Wir Deutschen brauchen manchmal eine ganze Abhandlung darüber. Die Engländer schaffen das manchmal, das alles zu kondensieren in einem Satz. Und er hat gesagt, was dein Herz liebt, das begehrt dein Wille und dein Verstand rechtfertigt es. Ja, also was dein Herz liebt, das begehrt dein Wille und dein Verstand rechtfertigt es. Das ist die Kette, die unser Denken und Handeln kontrolliert. Herz, Wille, Verstand, gefolgt von Wort und Tat. Nur mit dem Kopf zu wissen, was gut und richtig vor Gott ist, bringt uns überhaupt nichts. Das ist tote, vermeintliche Rechtgläubigkeit. So wie bei dem reichen Jüngling. Denn die Autorität über unser Handeln liegt nicht im Kopf, sondern im Herzen. Und je mehr Jesus der Schatz unseres Herzens ist, je mehr er die größte Freude und Liebe unseres Lebens, deines Lebens ist, desto mehr bist du auch imstande, der Sünde zu widerstehen. Denn die wirkungsvollste Waffe im Kampf gegen die Sünde ist die größere Freude an Jesus. Die wirkungsvollste Waffe im Kampf gegen die Sünde ist die größere Freude an Jesus. Deshalb war der reiche Jüngling machtlos gegenüber seinem Reichtum. Und Zachäus hat durch die Kraft der Freude gesiegt. Und am Ende wird ihm die Rettung und das ewige Leben zugesagt. Was also ist die Antwort, wenn ein sündhaftes Verlangen dich nächstes Mal gefangen nehmen will? Es passiert ja jeden Tag. Strebe nach größerer Freude an Jesus. Es ist so einfach. Strebe nach größerer Freude an Jesus. Denk über sein Wort nach, bei Tag und bei Nacht, denn dort lernst du deinen Bräutigam kennen. Stütz dich auf deine Bibel und such dir ein Arsenal an Stellen zusammen, mit dem du die Sünde in deinem Herzen bekämpfen kannst, und dann erweitere dein Arsenal, damit du mit immer größerer, neuer Freude an Jesus erfüllt wirst. Es ist ein Kampf. Und unser Kampf heißt, kämpfe um Freude an Jesus. Denn so werden wir die Sünde besiegen. Wenn wir uns von Gottes Wort her auf Jesus besinnen, Freude an ihm finden, Freude an ihm suchen, dann wird der Geist Gottes in dir, das Wort Gottes, zu deiner Freude gebrauchen. Der Geist Gottes wird das Wort Gottes zu deiner Freude gebrauchen. Die größere Freude an Jesus hat Zachäus befähigt, das Undenkbare zu tun. Die Freude wurde zu Gottes Instrument, wie heißt es in Lukas 18, wo es heißt, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Die Freude hat das Unmögliche möglich gemacht. Die Kraft dieser Freude wird auch dich befähigen, die Sünde zu besiegen. Lasst uns beten für mehr Freude an Jesus. Herr Jesus, wir bekennen dir, dass wir oft Freude an anderen Stellen suchen und nicht an dir. Wir bekennen, dass wir so oft abgelenkt werden von dir und manchmal sogar gelangweilt werden von dir. Bitte vergib uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ewige Freude über uns empfindest, wie ein Bräutigam über seine Braut jubelt. So jubelst du über uns. Gib uns dieselbe Freude für dich. Gib uns immer größere Freude an dir, damit wir von Freude zu Freude uns bewegen, unser Leben lang. Und damit wir in der Kraft dieser Freude alle anderen Freuden besiegen, die uns zur Sünde verleiten. Hilf uns, dass unser Herz erfüllt wird mit Freude an dir, Herr Jesus. Und wir bitten dich in der Kraft deines Geistes. Amen.